In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Diesmal ist es kein Patient. Er ist Arzt und arbeitet gerade an seiner Dissertation. Das Thema, mit dem er sich beschäftigt, ist Endometriose. Er heißt Janusz Kratz und hat in Barcelona Humanmedizin studiert. Seit 2016 interessiert er sich schon für Phytomedizin und hat sich auf den Bereich der Cannabinoide fokussiert. Aber wie kam er nun gerade in Spanien zu dem Thema Cannabis als Medizin? Denn dort gab es gar keine Behandlung mit Medizinalcannabis. Nun, er hat von 2016 bis 2019 in der Calapa-Klinik in Barcelona gearbeitet. Die Calapa-Klinik ist eine der ersten Kliniken in Europa, die sich mit Cannabinoiden beschäftigt hat. Auf welche Weise wird uns Janusz nachher selber erzählen. Von 2017 bis 2019 war er als sogenannter Research and Development Koordinator zuständig für die Bereiche Weiterbildung und Erforschung neuer Einsatzgebiete von cannabinoidhaltigen Arzneimitteln. Also kann man sagen, er kennt sich wirklich richtig gut aus mit Cannabis als Medizin. Seit 2019 ist er wieder in Deutschland und beschäftigt sich natürlich mit Medizinalcannabis. Und zwar im Zusammenhang mit der Endometriose. Die wird heute auch unser Thema sein. Viele von Ihnen, besonders die Frauen, haben sicher schon von der Krankheit gehört oder sie sind vielleicht sogar selber betroffen. Aber was verbirgt sich nun genau dahinter? Nun, die Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Bis zu 10% der Frauen im gebärfähigen Alter leiden darunter. Die Ursache sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, sich aber außerhalb der Gebärmutter befindet. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als Endometrioseherde. Sie können vorkommen, ohne dass eine Frau davon etwas spürt. Es gibt Frauen, bei denen die Endometriose eine chronische Erkrankung ist. Diese Erkrankung verursacht starke Schmerzen und sie vermindert die Fruchtbarkeit. Bis eine Endometriose als Ursache der Beschwerden festgestellt wird, dauert es oft Jahre. Bis dahin versuchen viele Frauen irgendwie mit ihren Schmerzen zurechtzukommen. Auch heutzutage ist es noch so, dass Frauen glauben, selbst stärkste Schmerzen seien normal und gehören zu einer Regelblutung dazu. Aber was sind nun die Ursachen? In jedem Monatszyklus baut sich die Schleimhaut in der Gebärmutter neu auf. Wenn es zu keiner Befruchtung kommt, löst sich die Schleimhaut ab und die Regelblutung setzt ein. Gut, bis hierhin ist alles klar und bekannt. Aber was passiert bei einer Endometriose? Die Endometrioseherde verhalten sich so wie die Gebärmutterschleimhaut. In der ersten Hälfte des Monatszyklus wachsen sie heran und werden am Ende wieder abgestoßen. Das abgelöste Gewebe der Endometrioseherde kann aber zum Beispiel aus dem Bauchraum nicht abfließen, wie es bei der Regelblutung über die Scheide der Fall ist. Bei vielen Frauen baut der Körper das Gewebe und Blut der Endometrioseherde unbemerkt ab. Bei anderen aber führen die Gewebereste zu Verklebungen, Entzündungen und Zysten. Je nachdem, wo sie sich bilden, können sie unterschiedlich starke Schmerzen auslösen. Zysten sind übrigens mit Flüssigkeit gefüllte Blasen im Gewebe. Warum eine Endometriose genau entsteht, ist noch nicht geklärt. Man vermutet, dass Hormone, das Immunsystem und eine familiäre Veranlagung eine Rolle spielen. Normalerweise sorgt die körpereigene Abwehr dafür, dass sich Gewebe aus einem Organ nicht in einem anderen Bereich des Körpers festsetzt. Bei der Endometriose ist dieser Schutzmechanismus gestört. Leider wird die Endometriose oft erst nach längerer Zeit erkannt, denn für starke Unterleibsbeschwerden kann es viele Ursachen geben. Bei Frauen ohne Beschwerden ist die Diagnose einer Endometriose oft ein Zufallsbefund. Die Frauen gehen zum Arzt, wenn sie nicht schwanger werden, und dann stellt der Arzt fest, dass der Grund eine Endometriose ist. Aber jetzt zu meinem Gast, denn er kann als Arzt viel besser als ich etwas zur Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung sagen. Ja, Janosch, herzlich willkommen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Also mein Name ist Janosch Katz. Ich bin angehender Allgemeinmediziner hier in Berlin, habe mein Studium in Spanien abgeschlossen, wo ich dann darauf folgenden Jahren auch gearbeitet habe und bin jetzt quasi seit 2019 zurück in Deutschland und habe mich seit 2016 in etwa dem Thema Medizinalcannabis gewidmet.
Wie bist du zu dem Studium in Spanien gekommen?
Dem Studium in Spanien bin ich gekommen aus einer Mischung. Meine Abiturnote hätte in Deutschland für eine Universität gereicht und die ist sehr nah an meiner Heimatstadt, sag mal so. Ich hatte dann aber doch die Lust, etwas weiter wegzugehen, hatte immer vor, also ich komme aus Saarbrücken und bin sehr gerne dort und habe auch immer gerne dort gelebt, aber ich wollte dann nach dem Abitur doch etwas weiter weg und aus der Not, sage ich mal, hinaus, habe ich mich daraufhin dann in den Niederlanden, Österreich und Spanien beworben und es war aber relativ schnell klar, dass wenn Spanien klappt, dass das absolute Priorität hat und das hat dann auch geklappt und dann wollte ich eigentlich immer noch mal quer einsteigen, aber das hat mir dann doch so gut gefallen, dass ich 12 Jahre dort gelebt habe. Also
Wahnsinn, toll. Du bist also sozusagen ein Native Speaker im Spanischen.
Ja, also Native nicht ganz, aber auch von meiner Familie her geht das sehr weit zurück. Also wir sind seit der Kindheit immer nach Spanien gefahren, weil gute Freunde meiner Eltern auch dort wohnen. Insofern habe ich schon das Spanische sehr nah. Sag ich mal, wurde mir ein Stück weit mit in die Wiege gelegt.
Schön, spannend. Ja, aber jetzt wollen wir mal über Cannabis sprechen. Wie bist du denn zu dem Thema Cannabis als Medizin gekommen?
Während meines Studiums in Barcelona hatte ich einen Mitbewohner aus Kalifornien. Und nach meinem Studium, also mein Geschenkchen an mich selber, als ich das Studium beendet hatte, war, ihn dort besuchen zu gehen. Er war mittlerweile, ist wieder zurückgegangen. Und daraufhin bin ich quasi nach Kalifornien geflogen, hatte dort 3 Monate verbracht und bin dann dort quasi erstmals auf verschiedene Einrichtungen, sage ich mal, gestoßen, wo Medical Cannabis stand. Und davon gab es relativ viele. Und dann hat es mich doch gewundert, dass ich das gerade irgendwie jetzt so lange und so intensiv mich mit dem Thema Medizin auseinandergesetzt habe und das Studium absolviert habe und aber von der Seite quasi noch nie was gehört hatte. Wobei man auch dazu sagen muss, das amerikanische System ist nochmal was ganz anderes. Aber mich hat damals dieses Thema quasi interessiert. Ich bin dann zurückgekommen und habe dann im Internet mal angefangen zu lesen, was es da überhaupt so gibt. Und das hat angefangen, wie gesagt, 2015/16. Das heißt, damals gab es auch noch gar nicht so viele Sachen. Es gab kaum Länder, die damit behandelt haben. Daher kam dann aber quasi dieses Interesse am Medizinalcannabis. Und dann habe ich weiter gesucht und bin in Barcelona auf Galapa Klinik gestoßen. Das war eine der ersten Kliniken in Europa, die damit gearbeitet haben. Und daraufhin habe ich dann da angefangen, zuerst so eine Art Praktikum zu machen und dann dort auch zu arbeiten.
Super interessant, dass du nun durch Kalifornien, klar, die sind natürlich Vorreiter, da gab es schon Cannabis, da gab es auch schon Cannabis als Medizin dann sozusagen. Und wir haben ja das gleiche Problem. Cannabis als Medizin wird ja leider auch im Studium nicht gelehrt, auch heute noch nicht, obwohl schon seit 2017 das Cannabis als Medizingesetz raus ist, hören Studenten leider nichts oder nur sehr wenig über Cannabis als Medizin. Also da muss, glaube ich, einiges noch reformiert werden in den Studiengängen, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Apotheken, bei den Pharmazeuten. Also du bist dann in der Galapa-Klinik gelandet. Da hast du dann Patienten schon behandelt mit Medizinalcannabis. Womit wurde da therapiert? Hauptsächlich mit Dronabinol, mit THC oder gab es auch schon andere Anwendungsformen?
Also man muss sagen, dass es in Spanien damals ganz am Anfang gestanden hat. Es gibt bis heute in Spanien kein Medizinalcannabis in Apotheken. Es war quasi eine Dosieranleitung, die Patienten, die sich selbst mediziniert haben, damit. Also es war keine direkte Behandlung, sondern es war geht eher in die Richtung Risikoreduktion, safer use, wie man das Ganze richtig verwenden kann. Und daraufhin, weil es in Spanien gibt es quasi die Cannabis Social Clubs, das sind Clubs, bisschen wie in den Niederlanden, bei denen man Mitglied sein muss und dann darf in diesem Club und zu Hause quasi Cannabis auch zu Freizeitzwecken legal konsumiert werden. Das hat natürlich zur Folge, dass der Zugang zu Cannabis da ist und das hat auch zur Folge, dass viele Leute das quasi für verschiedene medizinische Indikationen einsetzen, obwohl der Arzt es nicht verschreiben kann, das dann quasi daher bekommen. Und dann gab es immer weitere Patienteninitiativen, die dann quasi nicht mehr nur die Blüten hatten, sondern die dann daraus Öle hergestellt werden, die dann zu unabhängigen Laboren zur Kontrolle geschickt haben. Das heißt, das war keine professionelle Behandlung mit Cannabis, wie wir sie heute GMP-zertifiziert etc. kennen, sondern es war im Prinzip, man musste damit behandeln, was es gab. Man hat es so gut versucht wie möglich zu machen mit, wie gesagt, Kontrollen, Pestizide, Schwermetalle etc. Das wurde natürlich alles da kontrolliert. Und dann gab es verschiedene Patientenvereinigungen, die sich dann quasi um den Ablauf gekümmert haben. Das heißt, was wir damals gemacht haben, ist einfach den Patienten beraten und nicht direkt behandeln, weil es sonst niemanden gab, der sich wirklich um diese Leute gekümmert hat.
Das ist ja super interessant. Also auch da wieder auf Initiative von Patienten, die was dann dazu führte, dass ihr in die Beratung eingestiegen seid. Weil so kam es ja auch überhaupt erst in 2017 zu dem Cannabis als Medizingesetz. Das war ja auch, weil Patienten einfach da laut geworden sind und selbst angebaut haben, sich selbst behandelt haben und das Ganze dann wirklich in ein Gesetz gegossen werden musste, was ja auch gut ist, dass es so ist. Also von daher spannend. Aber dann gibt es in Spanien immer noch kein Cannabis als Medizingesetz, sondern das geht immer noch so über die Selbstversorgung.
Es gibt in Spanien faktisch kein Medizinalcannabis. Das heißt, eine korrekte medizinische Arbeit, die ist zurzeit in Spanien auch einfach nicht möglich, sondern da braucht man zertifizierte Produkte. Man braucht Ärzte, die auch im System, im Gesundheitssystem arbeiten können und das dann entsprechend richtig einsetzen können. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt war das wunderbar, weil man wirklich mit, weil es sehr wenig gab. Allerdings muss man jetzt sagen, es gibt in Spanien, wird jetzt diskutiert, gab es eine Subkommission der Regierung diesen Sommer und es soll jetzt in dem nächsten Jahr quasi Medizinalcannabis geben. Da sind aber noch sehr, sehr viele Fragen offen, in welcher Form, für welche Indikationen etc. Also da steht noch nicht alles fest, aber das ist jetzt in der Debatte, das dort quasi zu machen.
Gut, den Patienten in Spanien wäre es auf jeden Fall zu wünschen, würde ich mal sagen. Du bist ja dann nach Deutschland zurückgekehrt. Bist du zurückgekehrt, weil 2017 dann das Cannabis als Medizingesetz kam und du gedacht hast, okay, jetzt kann ich mal offiziell Patienten behandeln oder... Wie kam es dazu?
Das war eine Kombination und das war sicherlich einer der ausschlaggebenden Faktoren. Also ich hatte in Spanien, habe ich dann lange gearbeitet. Das ging aber dort wie im wegen besagten Gründen nur im privatärztlichen Kontext. Das hat wiederum nicht zur Facharztausbildung gezählt. Das heißt, das war keine ideale Situation für mich. Außerdem auch klar, wenn dann, als dann Deutschland legalisiert hat und man dann hier quasi die Möglichkeiten hatte, komplett integriert in die Medizinen, interdisziplinär mit verschiedenen Fachrichtungen zu arbeiten. Das war natürlich das, was man sich als junger Arzt, der damit jetzt sich irgendwie schon ein, zwei Jahre auskennt, gewünscht hat. Und da gab es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das war für mich quasi der ausschlaggebende Faktor, um dann auch nach Deutschland zurückzukommen, weil hier es natürlich möglich war, dann die Facharztausbildung parallel machen zu können und gleichzeitig nicht die Forschung oder die Weiterbildung etc. im Bereich Medizinalcannabis aufgeben zu müssen. Also das war ein wichtiger Punkt. Abgesehen davon hatte ich auch nach 12 Jahren in Spanien so ein Grundinteresse, mal nochmal zu gucken, wie sieht's denn so zu Hause aus. Also Spanien ist auch sehr, sehr viel zu Hause jetzt, aber nach so langem und dann nach Ende Studium ein paar Jahre gearbeitet, war dann auch ein gewisses Interesse dann auch nochmal da. Aber so ein bisschen die Kombination aus beiden.
Ja, und so bist du ja auch in der Charité dann gelandet und behandelst da jetzt Patienten. Kannst du uns mal erklären, was machst du da jetzt? Was behandelst du da für Patienten?
Also an der Charité bin ich primär Doktorand. Das heißt, ich behandle in der Charité eigentlich niemanden, sondern dieses Interesse daran kam im Prinzip daher, dass ich mich seit langem mit Medizinalcannabis beschäftigt habe und immer schon, weil es auch so wenige Studien gibt, wollte ich immer mal eine Studie, eine Forschungsarbeit in dem Bereich machen. Das macht man ja normalerweise im Studium. In meinem Fall ist die Abschlussarbeit des spanischen Studiums in Deutschland nicht als Doktorarbeit anerkannt. Und daher kam dann quasi so ein, ja, so ein 2-für-1-Gedanke. Das heißt, das konnte man wunderbar kombinieren. Ich habe dann in der Praxis gemerkt, dass, wie gesagt, in meinem Thema Endometriose-Schmerz, beziehungsweise in der Praxis gemerkt, dass Regelschmerz bei Frauen auch ein häufiger Grund für Cannabiskonsum zu medizinischem Nutzen ist quasi. Das hat mich interessiert und bin dann damit an Professor Dr. Mexner an dem Endometriose-Zentrum der Charité getreten. Und da haben wir uns sehr interessiert darüber ausgetauscht und dann beschlossen, dass wir jetzt in diese Richtung weiter forschen wollen. Und das, was ich quasi dort jetzt mache, ist eine Forschungsarbeit im Rahmen meiner Doktorarbeit, aber begleite auch und berate etwas für verschiedene andere Projekte im Bereich der Möglichkeiten der Cannabisbehandlung im Bereich Endometriose und Regelschmerz.
Ja, Endometriose. Kannst du da unseren Hörern mal erklären, was das ist? Also nicht jeder kann damit vielleicht was anfangen. Wenn du da so ein paar Sätze dazu sagen kannst, was Endometriose ist?
Endometriose ist per se eigentlich eine Erkrankung, bei der das endometriumartige Gewebe, also Gebärmutterschleimhaut, quasi außerhalb des Uterus auftritt. Das heißt, dort bilden sich dann Zysten. Diese Zysten können sich entzünden. Es kreieren sich quasi Endometrioseherde genannt. Und diese halt häufig an den Eierstöcken, im Darm etc. können auch sogar außerhalb des Bauches in der Lunge etc. auftreten. Und diese führen dann quasi zu einer chronischen Entzündung, zu Vernarbung, zu Verwachsung, zu Blutung. Diese Endometrioseherde sind auch quasi, also hängen vom hormonellen Zyklus ab. Das heißt, die wachsen, je nachdem mit welchen Hormonen wachsen sie, können dann bluten, können sogar metastasieren. Das heißt, das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, was auch zum Beispiel die Fertilität einschränken kann. Also man vermutet zum Beispiel, dass etwa die Hälfte aller Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, eigentlich, dass da eine Endometrioseerkrankung dahinter steckt. Und das führt natürlich zu vielen Symptomen bei diesen Patienten, von schmerzhaften oder sehr starken Regelschmerzen, Krämpfen, zyklische Unterbauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schmerzen, wenn man auf die Toilette geht, beim Sex zum Beispiel. Also das sind alles Sachen, die sehr, sehr lebenseinschränkend sind. Und das sind, wie gesagt, viele, viele Leute und vor allen Dingen junge Frauen, die darunter auch leiden.
Ja, also wirklich eine sehr schwere Erkrankung, die Endometriose. Und wie du ja schon sagtest, es gibt viele betroffene Frauen. Wie wird denn normalerweise behandelt? Also jetzt außerhalb von Cannabis, wie wird das behandelt?
Also die normale Behandlung geht im Prinzip in die Richtung der hormonellen Therapie, also hormonelle Suppression, orale Kontrazeptiva werden verabreicht, aber auch verschiedene schmerzlindernde Mittel, also alle möglichen Analgetika, Neuromodulatoren werden eingesetzt und chirurgische Eingriffe auch. Also man versucht mit allem dort zu behandeln, aber man muss halt sagen, dass auch gerade in der Patho und der Schmerzgenese da noch nicht so alle Fragen geklärt sind, sodass man auch noch etwas im Dunkeln tappt und diese Krankheit auch noch nicht so im vollen Umfang versteht. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz für mehr Forschung und da wird man hoffentlich auch bald dann ganz viele Sachen rausfinden werden.
So, ein Ansatzpunkt ist Behandlung mit Cannabis. Wie sieht das aus? Womit wird er behandelt? Hauptsächlich mit CBD oder einer balancierten Sorte? Oder welche Anwendungsform, welche galenische Form nimmt man da? Wie sieht das aus, die Behandlung mit Cannabis?
Also man muss zuerst sagen, dass meist sehr junge Frauen erkranken und die dann quasi eine Beeinträchtigung über einen sehr, sehr langen Zeitraum haben. Das heißt, die Patienten brauchen eine Medikation und müssen Medikation nehmen über eine sehr lange Zeit. Hinzu kommt, dass diese Erkrankung meistens, weil man keine Früherkennungssysteme hat und weil, wie gesagt, die Kenntnisse über diese Erkrankung noch nicht so klar sind, erkennt man Endometriose meist erst nach 10 Jahren, also 10 Jahre nach Symptombeginn. Und das hat auch häufig damit zu tun, dass man auch für die Diagnose oder zur Diagnosestellung quasi eine Operation braucht. Man muss diese Erkrankung sehen, damit man es diagnostizieren kann. Ja. Das führt dazu, dass halt viele Patienten sehr komplexe Beschwerden haben, dass die Organe oft schon angegriffen sind, oft auch schon irreversibel angegriffen sind. Und dann führt uns das quasi zu einem Patienten, der uns dann wiederum an den typischen Cannabis-Patienten erinnert, oder die Patientin in dem Sinne natürlich. Nämlich wir haben Patientinnen mit sehr starken chronischen Schmerzen, mit Krämpfen, mit einer Angst- und Unruhesymptomatik. Wir haben beeinträchtigte Schlafqualität und eine sehr, sehr stark reduzierte Lebensqualität. Und das ist dann schon wieder, wenn wir das vergleichen mit den normalen Einsatzgebieten von Cannabinoiden, dann scheint uns das schon etwas logischer. Außerdem haben wir auf der gleichen Seite halt eine sehr, sehr gute Verträglichkeit von Cannabis-Arzneimitteln, wenig Nebenwirkungen und eine gute Langzeitwirksamkeit. Und das sind natürlich Punkte, wo man dann schon wieder sehr viele Gemeinsamkeiten sieht. Jetzt, was jetzt hier am indiziertesten ist, einzusetzen, das ist häufig, wie so häufig bei Cannabiserkrankungen, eine patientenindividuelle Entscheidung. Also meistens bei chronischen Schmerzerkrankungen ist natürlich THC der Hauptwirkstoff, bei Krämpfen auch. Das Problem hinter dieser Frage oder das Problem mit dieser Erkrankung ist, dass Endometriose auch als Chamäleon der Gynäkologie beschrieben wird. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Formen, wie diese Erkrankung auftreten kann. Manchmal sind es zyklische Schmerzen, manchmal sind sie nicht zyklusgebunden. Manche Leute haben mehr Krämpfe, andere Leute haben riesige Verwachsungen, aber keine Schmerzen. Das heißt, wir müssen hier uns wirklich sehr gezielt auf den Patienten einstellen, müssen schauen, treten diese Schmerzen permanent auf, haben wir Schmerzkrisen und dann rumspielen mit den verschiedenen Proportionen. Also ich denke, dass hier es in die Richtung einer 1-1-Proportion geht, im Chemotyp 2, wo THC und CBD ausgeglichen auftreten, damit man auch wenig Nebenwirkungen hat, weil viele Leute natürlich, wie gesagt, viele junge Leute auch, die sind arbeitsfähig, die gehen auf die Arbeit. Das heißt, man muss schauen, dass die Leute auch in ihrem Alltag nicht eingeschränkt sind durch die Therapie. Und da muss man quasi dann eine Verbindung zwischen beidem finden, sage ich mal. Aber sowohl CBD als auch THC haben hier Eigenschaften, die auf jeden Fall von Nutzen sein können. Also schmerzlindernd, krampflösend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir antiinflammatorische Wirkung oder man vermutet eine antiinflammatorische Wirkung von CBD, eine anxiolytische Wirkung von CBD. Also das sind auch Sachen, die natürlich hier auch absolut mit reinspielen.
Also so ein ganzer Symptomkomplex, wie das immer so schön heißt, oder eine Symptommatrix, wie sie auch genannt wird, wird damit natürlich behandelt. Ja. Und nehmen die dann eher einen Extrakt, einen Vollextrakt oder in welcher Form nehmen die Frauen das?
Das kommt auch nochmal drauf an. Also wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ist einfach durch Befragungen in Spanien oder auch verschiedene, die veröffentlicht worden sind, in denen klar geworden ist, warum die Leute Cannabis konsumieren. Da hat man Cannabiskonsumentinnen gefragt, die angegeben hatten, das medizinisch zu konsumieren. Warum konsumiert ihr das denn? Und da haben sehr, sehr viele Endometriose, Regelschmerz etc. gesagt.
Ah, okay.
Das heißt, das sind Umfragen, da gab es eine große aus Kanada, aus Neuseeland, aus Australien, sonst gibt es da wenig. Aber das hat sich halt auch gedeckt mit meiner Erfahrung mit den wenigen Patienten, die ich da aus diesem Bereich gesehen hatte. Daher kann man ableiten, dass viele sich mit Blüten therapieren und damit sehr, sehr gut fahren. Also das Ganze sehr, sehr gut läuft. Ist natürlich kompliziert, weil wir da natürlich überlegen müssen, okay, reden wir jetzt von der Übernahme von der Krankenkasse oder nicht? Oder reden wir von Privatverschreibung oder nicht? Ich glaube, dass hier eigentlich vom rein medizinischen Sinn eine Kombination aus Extrakten und Blüten absolut Sinn macht. Wir haben Schmerzen, wir haben chronischen Schmerz. Also ja. Da kann man mit verschiedensten Proportionen rumspielen, um da das Beste für den Patienten rauszukriegen. Aber ich glaube, dass hier eigentlich beide Verabreichungsformen, die uns zurzeit zur Verfügung stehen, in einer Kombination ideal sind, um den Patienten am besten möglich einzustellen.
Und kriegt man da eine Kostenübernahme durch bei der Krankenkasse für die Erkrankung Endometriose? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, weil das ja kein bekanntes Krankheitsbild ist für die Behandlung mit Cannabis.
Also ich kenne kaum Leute, die mit dieser Erkrankung eine Kostenübernahme erhalten hätten. Also wir kennen das ja von, dass die Krankenkassen bei allem, was nicht chronischer Schmerz ist und aussichtslos, sehr, sehr genau drauf schauen und mich würde es sehr, sehr wundern, wenn bei einer Erkrankung, die junge Frauen betrifft, dort, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier anders gehandhabt wird. Außerdem muss man auch leider dazu sagen, dass das natürlich auch ein Bereich ist, in dem noch sehr viel Aufklärung auch benötigt wird. Also es ist die komplette Bereich der Frauengesundheit ist ein Punkt, der in der Vergangenheit in der Forschung viel zu kurz gekommen ist. Die Medizin war Männer dominiert, die Forschung auch.
Also absolut,
die geforscht haben, sondern auch die Themen, die erforscht worden sind. Da ist der Regelschmerz der Frauen bestimmt in den letzten 100 Jahren nicht im Mittelpunkt gestanden. Außerdem ist Regelschmerz per se auch noch so ein Tabuthema, wo vielen jungen Mädchen in der Vergangenheit gesagt wurde, ja, das ist so, das muss man aushalten und fertig.
Genau, eben. Das musst du mitleben. Genau so ist es. Umso schöner, dass du an diesem Thema forschst, dass du da eine Studie bearbeitest, wahrscheinlich mit Probandinnen auch, ne, die unter Endometriose leiden und die dann mit Cannabis als Therapie behandelt werden. Das sind dann Selbstzahlerinnen, diese armen Patientinnen, die sowieso schon hart gebeutelt sind durch ihre Erkrankung, die müssen dann auch noch ihre Therapie selber bezahlen. Und wenn sie es nicht können, werden sie wahrscheinlich eher auf den Schwarzmarkt gedrängt und müssen sich da dann irgendwo versorgen. Bei Social Clubs gibt's ja noch nicht in Deutschland.
Genau. Also ich vermute, dass ein ausgesprochen hoher Teil der Endometriose-Patientinnen, die Cannabis konsumieren, das vom Schwarzmarkt konsumieren müssen, weil sie sich aus einem ganz einfachen Grund den Zugang medizinisch nicht leisten können.
Genau.
Und die Krankenkasse das Ganze nicht übernimmt. Ja. Was wir jetzt an der Charité natürlich machen oder versuchen, ist, dass wir die Studienlage so verbessern, dass sich das in Zukunft ändern kann. Das ist unser klares Ziel, dass es den Frauen natürlich besser geht. Das steht absolut oben auf der Liste. Und bei der im Rahmen einer Studie müssen die Patientinnen natürlich nicht die
das Studiematerial bezahlen, ne?
Genau. Nein. Aber wie gesagt, für die große Breite, also es gibt sicherlich Frauen, die im Rahmen einer Privatverschreibung in Deutschland Cannabis vom Arzt bekommen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Großteil Cannabis konsumiert vom Schwarzmarkt, weil sie sich schlichtweg entweder keine Ärzte finden. Das ist auch ein Thema. Cannabis in der Gynäkologie ist, ich kann mir
ganz schwer
vorstellen. Ja. Sehr, sehr wenig Leute, die sich überhaupt mit Endometriose richtig auskennen.
Ja.
Ganz wenige, die dann auch noch irgendwas mit Cannabis zu tun haben wollen, da jemanden zu finden, der das Ganze kombiniert und der sich in beiden Bereichen auch auskennt, stelle ich mir sehr, sehr kompliziert vor.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich stelle meinen Patienten, die ich ja sonst immer interviewe, immer die Frage, es geht ja um Legalisierung, ne? Also es ist ja in aller Munde, in den Medien überall. Und da frage ich meine Patienten immer, wie sie die Chancen und Gefahren einschätzen, wenn es zur Legalisierung kommt. Ich möchte bei dir eine zweigeteilte Frage stellen. Einmal, wie schätzt du das ein, wie Ärzte sich verhalten werden, wenn es zur Legalisierung kommt? Schätzt du es eher so ein, dass Ärzte dann sagen, Mensch, gibt's doch jetzt überall, geh doch in den Cannabis-Shop von nebenan? Oder meinst du, sie öffnen sich eher? Weil ich fürchte einfach, dass es vielleicht das Gegenteil sein könnte und Cannabis damit dann noch mehr wieder in so eine Schmuddelecke für Patienten gerückt wird. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Also für mich ist die Legalisierung eine Riesenchance, aber nur, wenn es gut gemacht wird. Und gut gemacht kann es nur werden, wenn man sowohl die medizinischen Aspekte versteht, aber auch so etwas, sage ich mal, die Kulturkreise oder diese Hanfkultur hinten oder die Cannabiskultur dahinter. Weil wenn man versteht, wie die Leute Cannabis konsumieren, versteht man auch, wie man das regulieren muss, damit das zum Erfolg wird danach.
Aha.
Ganz wichtiger Punkt ist hier meiner Meinung nach der Schutz des Patienten,
genau.
Weil es nicht sein kann, weil wir jetzt schon viel zu wenig Leute haben, die mit Cannabis arbeiten können, also wie viel zu wenig Ärzte haben. Es wurde absichtlich keinerlei wirtschaftliche Reize gesetzt. Man macht einen Verlust als Arzt, wenn man mit Cannabis arbeitet, weil es so schlecht bezahlt wird, was die Abrechnungsziffern angeht. Und wenn dann auch noch in Zukunft Cannabis da auf legal an jeder Ecke zu kaufen ist, auch wenn das eine andere Qualität ist und eigentlich nichts miteinander zu tun hat, der Anreiz nicht da ist und auch gleichzeitig die Aufklärung bei Ärzten nicht da ist, wie Sie eben angesprochen haben in der Uni etc., dann wird es nicht mehr Ärzte geben, die damit arbeiten, sondern die Ärzte werden die Patienten einfach weiterschicken oder wegschicken. Und das ist das große Problem, was wir hier haben und die große Gefahr, die ich sehe. Das heißt, es ist das größte Gut in Deutschland, was wir haben, ist, dass Cannabinoide komplett in der Medizin integriert sind. Da sind wir eins von ganz, ganz wenigen Ländern. Das gibt's nicht in Kalifornien, das gibt's nicht in Kanada und in vielen anderen auch, weil da gibt's quasi so eine Parallelmedizin, wo es irgendwie die Cannabismedizin und die konventionelle Medizin gibt. Und das sind zwei verschiedene Ärzte an zwei verschiedenen Kliniken in zwei verschiedenen Teilen der Stadt. Das haben wir hier nicht, aber das muss auch so bleiben. Und gerade im Blick auf die Vorentscheidung und den GBA-Beschluss, der in den letzten Wochen rausgekommen ist, ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn da jetzt weiter beschränkt wird oder die quasi nur noch bestimmte Ärzte zum Beispiel Cannabinoide verschreiben dürfen und gleichzeitig legalisiert wird, heißt das de facto, dass ein riesiger Teil von Patienten quasi in eventuelle Cannabis-Shops geschickt wird und die sollen sich dann da quasi ihre Medizin kaufen. Und das alles, obwohl man bisher immer gesagt hat, oh Gott, Cannabis mit Nebenwirkungen, oh Gott, Cannabis mit medikamentösen Wechselwirkungen etc., die hat es ja jetzt immer noch. Nur weil man es legal kaufen kann, hat es nicht mehr. Und da gerade da und bei komplexen Erkrankungen, die viele Patienten ja haben, ist es ganz wichtig, dass jemand genau auf Nebenwirkungen, auf Wechselwirkungen achtet, dass jemand auf Dosierung anschaut und das Ganze mit dem Patienten bespricht und die nicht in die nächste Ecke schickt. Also da der Schutz des Patienten wird meiner Meinung nach einer der größten Aufgaben in dieser Legalisierungsdebatte sein.
Da hast du wirklich weise Worte gesprochen, weil das ist genau das, was der VCA auch befürchtet. Und wir versuchen da auch wirklich auf den Schutz des Patienten hinzuweisen. Und da hast du auch schon fast den zweiten Teil der Frage beantwortet, nämlich welche Gefahren bestehen für den Patienten. Und das ist natürlich ganz klar, dass er dann doch in den Lizenzshop oder wo auch immer das stattfinden wird, getrieben wird und die Kostenübernahmen noch weiter erschwert werden. Und nicht jeder Patient kann sich das natürlich leisten. Das muss man auch dazu sagen. Selbst wenn es legalisiert ist, es ist eine Dauermedikation. Auch da müsste der Patient ja dauerhaft für seine Medizin selber sorgen. Das kann es irgendwo nicht sein.
Ich glaube, da ist natürlich auch noch ein großer Punkt. Die Forschung drumherum wird einen großen, wichtigen Punkt spielen. Also wir haben gerade Extrakte und Blüten in den Apotheken. Der Konflikt geht es um die Blüten. Warum geht es da um die Blüten? Weil die Blüte nun mal die exakt gleiche Substanz ist, die mit Tabak gemischt in ein Plättchen gerollt ein Joint ergibt und in einen Vaporisator zerkleinert, reingemischt, inhaliert, eine Medizin sein soll. Da sind einfach zu viele Gemeinsamkeiten da, um da einen klaren Strich zu ziehen. Und das sieht man auch dadurch, dass wir leider sehr, sehr viele Leute haben, die Cannabis als Medizin nutzen und dafür stigmatisiert werden, die werden als Kiffer dargestellt. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Leute, die Cannabis gerne konsumieren, die das Ganze aber medizinisch anmalen, sage ich mal, in den Indikationen, mit denen man normal keine Cannabisbehandlung kriegen würde, da wird aber quasi behandelt werden, was auch legitim ist. Aber da müssen wir in Zukunft halt ganz klar trennen, sodass weder jeder Patient ist ein Kiffer, noch jeder Kiffer ist ein Patient. Also da muss man wirklich genau gucken, wer macht was, was sind Indikationen, was nicht. Und ich glaube, dass wir da, wenn neue Verabreichungswege zur Verfügung stehen würden, auch mit einem schnellen Wirkeintritt wie die Inhalation, dann wird sich diese Frage auch nicht mehr so stark stellen, weil dann das nicht mehr die gleiche Substanz ist, die zum Freizeitnutzen oder zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. Und das ist, glaube ich, wirklich was, wo wir hin müssen. Wir brauchen mehr Forschung, definitiv. Wir brauchen mehr Verantwortung für Forschung. Das heißt, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können nicht jetzt noch 5 Jahre sagen, ja, man braucht diese Studien und man braucht doppelblinde randomisierte Studien, sondern man muss sie auch machen. Wer hat die Verantwortung, dies so zu machen? Das muss geklärt werden. Ist es der Staat? Sind es die Produzenten, die damit Geld verdienen und das verkaufen? Wer übernimmt das? Aber weiter einfach wegzugucken und das so zu machen, können wir uns auch nicht erlauben. Und das sind sehr, sehr große Aufgaben, die quasi in den nächsten Monaten und Jahren unbedingt angegangen werden müssen.
Ja, da muss ich dir absolut recht geben. Wir brauchen diese ganz klare Trennung zwischen Cannabis als Medizin und Cannabis für den Freizeitgebrauch. Das muss ganz klar getrennt sein. Und wir brauchen natürlich Forschung, damit es inhalative Alternativen gibt, die sich ganz klar unterscheiden von den Blüten, die man jetzt in ein Blättchen rollt und als Joint raucht. Ja, damit die Trennung dann noch sichtbarer, noch klarer wird, ne? Weil so ist sie immer schwer. Es verwäscht sich so ein Stück weit und das darf auf keinen Fall sein. Also da müssen wir natürlich auch darauf hinwirken, dass es zu mehr Forschung kommt. Und du hast es eigentlich schon fast genannt, weil in meinem Podcast, da recherchiere ich ja immer, ob Patienten Kiffer auf Rezept sind. Das ist ja mal meine kleine Provokation und wo ich jedes Mal feststelle, nein, es sind keine Kiffer auf Rezept, weil die Geschichten, die ich höre, die berühren mich immer sehr und das sind wirklich schwerstkranke Menschen, also die einen langen, langen Leidensweg hinter sich haben und die dank Cannabis einfach wieder ins Leben zurückfinden und sogar wieder arbeiten können teilweise. Also das sind echt irre Geschichten. Was sagst du denn als Arzt dazu? Sind Patienten Kiffer auf Rezept?
Manche ja und manche nein.
Gut.
Wir haben
ich weiß, wie du das meinst. Ich weiß genau, wie du es meinst. Also tatsächlich die Patienten, mit denen ich gesprochen habe, da kann ich mit Fug und Recht behaupten, es sind keine Kiffer auf Rezept. Also die sind wirklich, das sind richtige Patienten und die sind darauf angewiesen, tatsächlich.
Es gibt ganz viele Menschen, die, wobei man, das muss man hier auch mit dazu sagen, es gibt natürlich Leute, die das auf beiden Seiten ausnutzen, das ist wie mit allem im Leben. Aber die Stigmatisierung des Ganzen sieht man ja auch schon an den, wie mit den Anträgen umgegangen wird, etc. Alles, was ein Cannabiskonsum in der Vergangenheit war, wird als Freizeitkonsum angetan und wird dem mit Steffen der Kifferstempel aufgedrückt.
Genau.
Das ist auch falsch. Auch vor dem Gesetz gab es Leute, die Cannabis konsumiert haben, weil es ihnen damit besser geht. Wir wissen seit den 90er Jahren, dass bei HIV-Erkrankungen etc. zur Appetitstimulierung das sehr, sehr nützlich ist. Und das haben ganz viele Leute gemacht. Und das sind weitaus keine Kiffer, sondern das sind Leute, die ihrer Zeit vielleicht ein Stück voraus waren und vielleicht auch der evidenzbasierten Medizin irgendwie so ein Stückchen irgendwie vorweggerannt sind. Wie wir jetzt da hinkommen oder nicht oder was für Studien wir jetzt brauchen, um das zu zeigen, Das ist unsere Aufgabe heute, aber da sind, wie gesagt, auch Leute, die in der Vergangenheit konsumiert haben, sind nicht immer Kiffer, sondern eigentlich ganz oft Patienten.
Super, das war nochmal eine tolle Zusammenfassung und ein tolles Schlusswort von dir. Janosch, ich bedanke mich. Das war ein super interessantes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt über Endometriose. Also das war mir wirklich so gar nicht bewusst, was das alles bedeutet und was ist was für ein wahnsinniger Leidensweg das ist und wie viel junge Frauen das wirklich betrifft. Von daher forsch weiter dran, tu was für diese Frauen und ich drücke dir die Daumen für deine Doktorarbeit.
Vielen lieben Dank.
Ich fasse noch einmal zusammen. Janosch, Mitbewohner im Studium, kam aus Kalifornien und Janosch hat ihn dann dort besucht. Hier hat er Cannabis als Medizin erstmalig kennengelernt. Das war 2015 und 2016, also zu der Zeit, als Cannabis in Deutschland nur über eine Ausnahmegenehmigung verschrieben werden konnte. Viele Patienten mussten sogar selber anbauen. Zu dieser Zeit begann Janosch, sich näher mit dem Thema zu befassen. Genau aus diesem Grund beschäftigt er sich jetzt mit Medizinalcannabis in seiner Doktorarbeit. Zur Endometriose erklärt er uns, dass diese meist erst nach 10 Jahren erkannt wird und dann oft eine Operation notwendig ist. Interessanterweise erinnern die Symptome, die diese Patientinnen aufweisen, stark an typische Cannabispatienten. Es sind Symptome wie chronische Schmerzen, Krämpfe, Angst, Unruhe, schlechte Schlafqualität und eine stark reduzierte Lebensqualität. Bei Cannabis haben wir eine gute Langzeitwirkung, sagt Janosch. Er erklärt, Endometriose ist das Chamäleon der Gynäkologie, da es so viele verschiedene Gesichter hat. Durch die Behandlung mit Cannabis haben die Frauen wieder eine verbesserte Lebensqualität. Sie können wieder arbeiten und am sozialen Leben teilnehmen. Bei der Behandlung empfiehlt Janosch die Kombination aus Extrakt und Blüten. Leider ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse nahezu unmöglich. Das heißt, die Frauen müssen ihre Therapie selber bezahlen. Viele werden auf den Schwarzmarkt getrieben, weil sie sich eine Privatverschreibung nicht leisten können. Eigentlich unvorstellbar. Da Cannabis für die Patientinnen oft die letzte Chance ist, ihre Lebensqualität zu verbessern, haben Janosch und ich festgestellt, dass diese Frauen keine Kiffer auf Rezept sind. Auch in der nächsten Folge werde ich wieder einen interessanten Gast haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie nie eine Folge. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.